Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Bio-Kunststoffe gelten als nachhaltige Alternative zu erdölbasiertem Plastik. Forschende der Universität Frankfurt-Main haben deshalb die Stoffmischungen aus nachwachsenden Rohstoffen einmal genauer untersucht.
Was wir hinsichtlich Toxizität gefunden haben, ist, dass eben 2/3 der Produkte Chemikalien enthielten, die in vitro, das heißt in den Zelltests, schädliche Effekte hervorrufen. Und das war genau der gleiche Prozentsatz wie für die herkömmlichen Kunststoffe.
Warum und welche toxischen Chemikalien Biokunststoffe enthalten, ist eines unserer Themen. Wir gehen außerdem der Frage nach, welche Chancen E-Zigaretten bei der Entwöhnung und Risikoreduktion von Tabakzigaretten haben und stellen das erste Schachtwasserkraftwerk der Welt vor. Am Mikrofon der Sendung Uli Blumenthal. Sie sind im wörtlichen Sinne ein heißes Thema. Elektronische Zigaretten. Anders als bei gewöhnlichen Zigaretten wird bei ihnen eine Flüssigkeit verdampft, die Aromen enthält und wahlweise Nikotin oder eben kein Nikotin. In Großbritannien beispielsweise wird Raucherinnen und Rauchern empfohlen, auf E-Zigaretten umzusteigen, weil sie nicht so schädlich seien. In Deutschland dagegen gibt es Vorbehalte gegenüber solchen Empfehlungen. Neue Veröffentlichungen verdeutlichen nun die Chancen von E-Zigaretten zur Entwöhnung und zur Risikoreduktion für Raucher. Volker Mrazek mit den Einzelheiten.
Vor 4 Jahren erschien schon einmal ein Cochrane-Gutachten über E-Zigaretten als Mittel zur Raucherentwöhnung. Damals lagen nur 15 Studien zum Thema vor. Heute seien es bereits 50, sagt Jamie Hartmann-Boyce. Die Gesundheitswissenschaftlerin ist Mitglied der Cochrane-Forschungsgruppe über Tabaksucht an der Universität Oxford in England.
What we found in the last 4 years was really just more research in this area.
Es gibt inzwischen mehr Forschung auf diesem Gebiet und auch einige zusätzliche Studien, die als die verlässlichsten gelten. Man nennt sie randomisierte Kontrollstudien. Und wir haben jetzt stärkere Belege dafür, dass E-Zigaretten dabei helfen können, das Rauchen aufzugeben.
Die meisten der analysierten Studien stammen aus den USA, aus Großbritannien und Italien, keine einzige aus Deutschland. Die Cochrane-Gutachterinnen und Gutachter leiten aus ihnen ab, wenn Tabakraucher Nikotinpflaster oder Kaugummis nutzen, um das Qualmen aufzugeben, also die üblichen Mittel zur Entwöhnung, dann führt das nur in 6 von 100 Fällen zum Erfolg. Entscheiden sie sich dagegen für E-Zigaretten mit Nikotin, dann schaffen es 10 von 100 Raucherinnen und Rauchern, keinen Tabak mehr anzurühren.
Das mag erst einmal nach keiner besonders hohen Zahl klingen. In einer perfekten Welt würde jeder, der es will, einfach mit dem Rauchen aufhören. Aber in der Realität ist das äußerst schwierig. Deshalb macht es schon einen Unterschied, wenn 10 von 100 Rauchern aufhören und nicht nur 6. Denn das ist das Beste, was sie für ihre Gesundheit tun können.
Offenbar kommt es auf das Nikotin an, denn E-Zigaretten, die es nicht freisetzen, schneiden auch nicht besser ab als Nikotinpflaster und Kaugummis. In den Studien seien bisher keine bedenklichen Nebenwirkungen durch das Dampfen von E-Zigaretten aufgefallen, sagt Nancy Rigotti. Die US-Medizinerin leitet ein Tabakforschungszentrum in Boston.
Die E-Zigaretten wurden gut vertragen. Ernste Gesundheitsschäden traten nicht auf, was man allerdings nur für die kurzen Zeiträume der Studien sagen kann. Die große Frage ist, was passiert, wenn man E-Zigaretten langfristig nutzt? Darauf kann unser Gutachten keine Antwort geben. Studien, wie wir sie hier bewerten, laufen im Allgemeinen 6 oder vielleicht 12 Monate. Längere Datenreihen haben wir im Moment nicht zur Verfügung.
Sie würde Rauchern durchaus E-Zigaretten empfehlen, wenn sie mit Nikotinpflastern oder Kaugummis nicht klarkommen, sagt die Harvard-Professorin. Das Gesundheitsrisiko beim Dampfen sei sicher geringer als das durchs Rauchen. In einem neuen Übersichtspapier aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum liest sich das nicht anders. Das DKFZ betont aber auch, E-Zigaretten seien keineswegs harmlos. Die Biologin Katrin Schaller leitet die Stabsstelle für Krebsprävention im DKFZ.
Was man halt noch nicht weiß, wie viel weniger schädlich sie letztendlich sind. Also wenn Raucher auf E-Zigaretten umsteigen, dann kann es sein, dass sie ihr Schädigungspotenzial deutlich reduzieren. Sie sollten dann langfristig natürlich auch noch mit den E-Zigaretten aufhören, weil die wahrscheinlich auch eine gewisse Gesundheitsgefahr bergen.
Genau lässt sich das aber noch nicht sagen, denn es gibt bisher keine entsprechenden Langzeitstudien.
Und auf der anderen Seite ist es so, dass eben für Nichtraucher, insbesondere für Jugendliche, E-Zigaretten überhaupt nicht geeignet sind. Weil für diejenigen, die sonst keinen Rauch inhalieren, natürlich alles andere eine Gesundheitsgefährdung darstellt.
Heino Stöver ist Professor für Suchtforschung an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Frankfurt am Main. Der Sozialwissenschaftler lud vor kurzem zu einer Fachtagung über neue Wege zur Eindämmung des Rauchens. Daraus entstand ein Positionspapier mit dem Appell, E-Zigaretten stärker als geeignete Ausstiegshilfen zu propagieren. Sie verringerten schon heute die Zahl der Raucherinnen und Raucher und die Gesundheitsrisiken, die mit der Tabakzigarette verbunden seien.
Bei den E-Zigaretten wird ja nur ein Liquid erhitzt und eben nicht verbrannt. Das ist der wesentliche Unterschied. Und dieser wesentliche Unterschied führt eben dazu, dass die Risiken überschaubar sind. Es ist nicht gesund zu dampfen, aber es ist weit, weit weniger schädlich als das Rauchen.
Vielen Rauchern sei das allerdings gar nicht bewusst. Deshalb hält Stöver auch mehr Aufklärung für nötig.
Die Mehrzahl der Bevölkerung geht noch immer davon aus, dass die E-Zigarette genauso schädlich sei oder sogar noch schädlicher als die Verbrennungszigarette. Und das ist natürlich eine Fehlinformation.
Die elektrische Zigarette ist immer noch hoch umstritten, aber eigentlich sind sich die Fachleute weitgehend einig. Rauchern kann sie helfen, auszusteigen und ihr Gesundheitsrisiko zu senken. Nichtraucher sollten lieber die Finger davon lassen.
Volker Mrazik über Chancen von E-Zigaretten zur Entwöhnung und Risikoreduktion für Raucher von tabakhaltigen Zigaretten. In Deutschland gibt es etwa 7600 Wasserkraftwerke. Das ist in naher Zukunft mehr werden. Das ist eher unwahrscheinlich, denn das Potenzial in großen Flüssen ist zum einen fast ausgeschöpft und auf der anderen Seite ist ein Neubau mit ökologischen Kosten verbunden, also Eingriffen in die Uferlandschaft, Flussumleitung, unzureichender Fischschutz. In Oberbayern zeigen Forscher an der TU-Universität jetzt, dass es auch anders gehen könnte. Nahe dem Kochelsee ist das weltweit erste Schachtwasserkraftwerk in Betrieb gegangen. Bernd Schlubeck hat es für uns besucht.
65 Kilometer südlich von München zwischen Murnau und Kochel liegt das Dorf Großweil. Seine Umgebung ist idyllisch. Inmitten der Landschaft, die Anfang des 20. Jahrhunderts die Maler der Künstlerbewegung Blaue Reiter inspirierte, schlängelt sich die Loisach. Hier, in einem Naturschutzgebiet, haben Forschende der Technischen Universität München ein neuartiges Wasserkraftwerk realisiert.
Sieht man es von oben durch die Wasseroberfläche? Ist etwas zu trübe. Wenn es ganz sauber ist, dann kann man im Frühjahr vielleicht oder im Herbst, Spätherbst die Anlagenteile sehen können.
Albert Sepp ist ehemaliger Ingenieur am Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU München und der Erfinder der neuen Technik zur Stromernte in Flüssen. Er deutet auf eine einfache Wehranlage in der Loisach, in die am linken Ufer eine Art Betonbecken integriert ist. Daneben steht ein würfelförmiges Technikgebäude von der Größe einer Einraumwohnung. Die eigentliche Innovation befindet sich vor dem Wehr, im Fluss selbst. Zwei vertikale Schächte, in denen je eine 18 Tonnen schwere und 3,40 Meter hohe Tauchturbine steckt. Also eine Kombination aus Turbine und Generator. Das Besondere an der Anlage? Großräumige Baumaßnahmen, wie sonst bei Wasserkraftwerken üblich, wären nicht nötig, betont Albert Sepp.
Speziell, wenn man Pumpenkraftwerke baut, muss man ja das Wasser in einem kleinen Zulaufkanal zunächst aus dem Fluss entnehmen, dann zum Kraftwerk führen und dann wieder mit einer Rampe ins Unterwasser führen. Das heißt also, man hat da schon Entwicklungslängen, die an dem Standort in Großweil etwa 100 Meter betragen würden.
Beim Schachtkraftwerk funktioniert das anders. Das Wasser strömt zum Wehr und wird dort durch eine senkrechte Tafel zum großen Teil gestaut. Etwa 20.000 Liter pro Sekunde strömen durch ein Metallgitter, das über den beiden Schächten liegt, nach unten. 2,5 Meter tiefer trifft das Wasser auf die Tauchturbinen, die seine Bewegungsenergie direkt in Strom umwandeln. Und zwar mit einem Wirkungsgrad von 90%, so der Ingenieur. Neben der praktisch unsichtbaren Installation des Wasserkraftwerks gibt es noch einen weiteren Clou. Die meisten Fische können barrierefrei flussabwärts wandern, weil sie nicht in die Turbinenschächte gesaugt werden.
Wir haben in der Versuchsanstalt in Obernach, in der Prototypanlage natürlich, diesen Nachweis erbringen müssen und die Versuche haben grundsätzlich bestätigt, die Fische stellen sich schräg zu dieser Strömung, die nach unten geht und binden dann letztendlich den Abstiegsweg.
Die Fische schwimmen also einfach über die Schächte hinweg. Um die Fließgeschwindigkeiten entsprechend gering zu halten, haben die Forschenden den Zulauf zum Kraftwerk so konzipiert, dass kaum Wasserwirbel entstehen. Erreicht wird das über eine Strömungslamelle, die Wirbel bereits an der Oberfläche abzieht. Zusätzlich ist das Metallgitter oberhalb der Schächte entsprechend groß dimensioniert und mit besonderen Stäben gefertigt, die sich nach unten verjüngen. Für den leichteren Abstieg der Fische kann in die Tafel, die das Wasser staut, außerdem ein Fenster eingebaut werden. Die Ergebnisse aus der Prototypanlage werden derzeit an der großen Anlage mit einem umfassenden Fischmonitoring überprüft. Albert Sepp führt mich weiter ins Technikgebäude.
Da sehen Sie die Steuerungen von den Rechenreinigungsanlagen. Und das sind die Hydraulikaggregate für alle beweglichen Wehrteile, das heißt Klappen, Drucksegmente und für die Turbinen.
Der Rechen, damit meint Albert Sepp das Metallgitter, verhindert nicht nur, dass Fische in die Turbinen gelangen. Gleichzeitig schützt er die Aggregate vor Treibgut, Ästen und großen Steinen, sogenanntes Geschiebe, von dem die Loisach bei Hochwasser allerhand mitführt. Für die Reinigung des Gitters haben Albert Sepp und seine Kollegen lange an der passenden Technik gefeilt. Eine Art Bürste wird elektrisch angetrieben über das Gitter bewegt. Die senkrechte Tafel im Wehr dann für ein paar Sekunden nach oben gefahren und das Material in den Fluss zurückgeschoben.
Das ist auch ein ganz wichtiger ökologischer Aspekt, dass Geschiebeumlagerungen im Fließkörper stattfinden. Also diese Fließgewässerdynamik. Wir wollen ja keine statischen Stauhaltungen. Das ist mit diesem System auch gewährleistet.
Zwei Hochwasser hat das Kraftwerk schon heil überstanden, erzählt Albert Sepp. Aktuell sind 12 weitere Projekte in der Iller, der Saalach, der Würm und im Neckar in Planung. Und auch im Ausland gibt es Interesse an der patentierten Technologie, die eine Ausgründung des Lehrstuhls Wasserbau und Wasserwirtschaft der TU München nun kommerzialisiert. Je nach Bedarf sei das Konzept erweiterbar, erklärt der Ingenieur.
Diese Technologie ist grundsätzlich geeignet auch für größere Standorte. Die Grenze ist momentan auch bei der Turbinengröße. Das heißt also, wenn ich größere Abflüsse habe, dann brauche ich auch mehrere Schächte, mehrere Turbinen. Es ist zusätzlich geplant bei wirklich großen Anlagen, dass man ein sogenanntes ökologisches Verbindungsgerinne im Wehrkörper in der Mitte integriert, wodurch ein gewisses Habitat geschaffen werden könnte und dieses könnte speziell auch dem Fischaufstieg dienen.
In Großweil wird es bei 2 Schächten bleiben. Die Anlage hat bis dato schon über 1 Million Kilowattstunden Strom produziert. Möglich ist pro Jahr mehr als das Doppelte. Der Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist und kann den Jahresbedarf der 1400 Einwohner von Großweil decken. Was die Baukosten angeht, ist das Schachtkraftwerk wohl mindestens 1/4 günstiger als etwa ein herkömmliches Buchtenkraftwerk, sagt Albert Sepp. Dafür sei die Wartung der Turbinengeneratoren mitten im Fluss aber teurer, weil aufwendiger und mit mehr Risiko verbunden. Genaueres werde man aber erst in ein paar Jahren wissen, so der Erfinder.
Unsichtbares Kraftwerk, ganz schlupig über das weltweit erste Schachtwasserkraftwerk am bayerischen Kochelsee. Biokunststoffe werden häufig aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt oder sind biologisch abbaubar, also gut für die Umwelt. Enthalten sie aber auch weniger Chemikalien als konventionell hergestelltes Plastik? Dieser Frage sind Forschende aus Frankfurt am Main nachgegangen und Helmut Nordwig hat mit ihnen über die Ergebnisse gesprochen.
Auch in Biokunststoffen stecken jede Menge Chemikalien, mal ein paar hundert Substanzen in einer Probe, es können aber auch mehr als 20.000 sein. Das hat eine Analyse der Biologin Lisa Zimmermann von der Universität Frankfurt am Main ergeben.
Das waren Alltagsgegenstände wie zum Beispiel Trinkflaschen, Joghurtbecher, Folien. Wir haben die Produkte im Lebensmittelhandel erworben, haben sie geschnitten. Und dann haben wir sie mit Hilfe eines Lösemittels extrahiert. Das heißt, wir haben damit möglichst versucht, viele Chemikalien aus den Produkten herauszulösen.
Und dabei eine ganz ähnliche Palette gefunden wie in konventionellen Kunststoffen. Weichmacher, Flammschutzmittel, Farbstoffe, Stabilisatoren, Reste der Ausgangsstoffe und so weiter. Einige Substanzen konnten die Forschenden durch Massenspektrometrie identifizieren, die meisten aber nicht, weil sie in den Substanzdatenbanken nicht verzeichnet sind. Sie haben deshalb jeweils die Stoffmischungen daraufhin untersucht, wie giftig sie sind, in einem Standardtoxizitätstest mit Bakterien.
Was wir hinsichtlich Toxizität gefunden haben, ist, dass eben 2/3 der Produkte Chemikalien enthielten, die in vitro, das heißt in den Zelltests, schädliche Effekte hervorrufen. Und das war genau der gleiche Prozentsatz wie für die herkömmlichen Kunststoffe. Das heißt, aus toxikologischer Sicht unterscheiden sich die herkömmlichen und die Biokunststoffe nicht voneinander.
Eben weil in beiden Kunststoffarten gleich viele schädliche Chemikalien drin sind. Sie setzen nicht nur Bakterien zu. Im Labor haben viele Substanzextrakte auch bei menschlichen Zellen zu oxidativem Stress geführt. Das kann Gewebe schädigen. Andere haben hormonähnliche Wirkung. Es hat sich aber auch gezeigt, dass es Biokunststoffe ohne schädliche Chemikalien gibt. Vor allem Produkte aus Polyethylen, zum Beispiel bestimmte Folien oder Verschlüsse von Weinflaschen. Doch selbst wenn viele Stoffe Zellen im Labor beeinträchtigen können, heißt das nicht, dass sie uns tatsächlich schaden. Es hängt davon ab, wie viel in das Lebensmittel wandert. Das wird für einige Chemikalien auch vorab getestet, erklärt Constanze Isbrücker vom Verband European Bioplastics.
In der Verarbeitung der rohen Biopolymere werden natürlich auch Weichmacher zugesetzt oder Flammenschutzmittel und so weiter. Diese Additive sind über die entsprechenden Verordnungen geregelt. Zum einen gibt es Überprüfungen, wie viel von diesen Additiven gehen überhaupt in ein Lebensmittel über. Und zum anderen enthalten die Kunststoffverordnungen auch sehr lange Listen über Chemikalien, die zugelassen sind in Kunststoffen und auch Biokunststoffen.
Die bisher vorgeschriebenen Tests, die solchen Zulassungen vorausgehen, hält Lisa Zimmermann nach den Ergebnissen ihrer Studie allerdings für unzureichend. Ihre Analyse zeigt ja Tausende von Substanzen. Viele davon setzen die Hersteller den Kunststoffen nicht bewusst zu. Trotzdem sind sie zum Beispiel als Druckfarben in Kunststoffverpackungen von Lebensmitteln enthalten und können in die Speisen übergehen. Doch diese Stoffe sind nicht immer für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Und außerdem wirken sie dann zusätzlich im Endprodukt noch als Gemisch. Da sind super viele Chemikalien drin. Und die Methode der Risikobewertung oder der Produkttestung, die wir aktuell für Plastikmaterialien mit Lebensmittelkontakt anwenden, ist veraltet und nicht geeignet, die Sicherheit von Produkten zu gewährleisten.
Sie will deshalb im nächsten Schritt testen, wie wirkt sich die Mischung, die aus einem ganz bestimmten Produkt tatsächlich in ein Lebensmittel übergeht, auf unsere Zellen und Gewebe aus. Das hält auch Constanze Isbrücker vom Europäischen Branchenverband grundsätzlich für einen guten Ansatz.
Natürlich könnte man aus der Studie schlussfolgern, dass vielleicht die Methoden, die im Moment für den Lebensmittelkontakt genutzt werden, noch nicht die passenden sind, dass die vielleicht erweitert werden müssen. Aber in dem Fall ist natürlich die Biokunststoffindustrie der falsche Adressat. Also dann muss man sich halt auch direkt an die entsprechenden Behörden und zuständigen Stellen wenden.
Zum Beispiel an das Bundesamt für Risikobewertung. Dort heißt es, die Fachleute wollten zukünftig verstärkt Substanzmischungen untersuchen. Es wird aber noch Jahre dauern, bis Regeln für solche Tests verabschiedet sind.
Auch Biokunststoffe können toxische Chemikalien enthalten. Das war ein Beitrag von Helmut Nordig und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen. Heute von und mit Piotr Heller.
Das erste Unternehmen will eine Corona-Impfstoffzulassung in der EU beantragen. Es handelt sich um Moderna. Das US-Unternehmen hat angekündigt, den Antrag auf eine bedingte Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zu stellen. Parallel dazu will Moderna eine Notfallzulassung bei der US-Behörde FDA beantragen. In der EU könnte das Mittel, Zulassung vorausgesetzt, laut Angaben des Unternehmens im Dezember ausgeliefert werden. Vor genau 2 Wochen hatte Moderna Auswertungen seiner Phase-3-Studie präsentiert, wonach der Impfstoff eine Wirksamkeit von knapp 95% haben soll. Die Funktionsweise ist vergleichbar mit der Impfung, die der Mainzer Hersteller BioNTech zusammen mit dem US-Konzern Pfizer entwickelt hat. Diese beiden Unternehmen haben in den USA eine Notfallzulassung beantragt, in der EU aber noch nicht. Die Firma DeepMind hat das Proteinfaltungsproblem teilweise gelöst. Das Problem beschäftigt Biologen seit über 50 Jahren. Es geht darum, die dreidimensionale Struktur von Eiweißen alleine anhand der Abfolge ihrer Bausteine vorherzusagen. Diese Struktur ist entscheidend für die Funktion der Eiweiße. Seit Jahren treten Teams, die diese Aufgabe zu lösen versuchen, bei der CASP-Challenge an. Dieses Jahr soll DeepMind, einer britischen Tochter der Google-Holding Alphabet, ein Durchbruch gelungen sein. Ihr Programm AlphaFold habe die 3D-Struktur von 70 der im Wettbewerb zu lösenden 100 Proteine vorhergesagt. Das teilten die Organisatoren des Wettbewerbs vor einigen Minuten offiziell mit. Beobachter zeigten sich beeindruckt, schränkten aber ein, dass dies nur mit einzelnen Proteinen gelungen sei. Ein entscheidender Schritt sei nun, die Technik auf Komplexe aus mehreren Proteinen zu erweitern. Dieser Schritt könnte die Erforschung von Medikamenten und Körperfunktionen deutlich beschleunigen. Dieses Jahr könnte es wegen der Corona-Pandemie 20 bis 100.000 Malaria-Tote mehr als erwartet geben. Das sagte der Leiter des Malaria-Programms der WHO. Die genaue Zahl hänge davon ab, wie stark die Malaria-Gesundheitsdienste wegen der Pandemie unterbrochen worden seien. Einem heute veröffentlichten WHO-Bericht zufolge starben 2019 weltweit rund 409.000 Menschen an Malaria. Die Strömungen des Nordatlantiks zeigen sich vom Klimawandel unbeeindruckt. Und das, obwohl sich die Wassertemperaturen sowie die Salz- und Sauerstoffgehalte im Zuge des Klimawandels verändert haben. Forscher aus China, Deutschland und den USA haben für ihre Arbeit die Atlantische Meridionale Umweltzirkulation analysiert. Dieses Strömungssystem besteht aus einem an der Oberfläche nordwärts fließenden Abschnitt und einem in den Tiefen nach Süden fließenden. Der Golfstrom ist ein bekannter Teil dieses Systems, das sich laut Modellrechnungen in den letzten Jahrzehnten abgeschwächt haben sollte. Doch das konnten die Forscher nicht bestätigen. In den vorhandenen Daten erkannten sie keine Änderung der Strömungen in den letzten 30 Jahren. Das berichten sie im Magazin Science Advances. SARS-CoV-2 könnte über die Nase ins Gehirn dringen. Das legt eine Studie an der Berliner Charité nahe. Forscher haben dort 33 Patienten untersucht, die an Covid-19 gestorben waren. Sie fanden Viruserbgut im Gehirn und im Nasenrachenraum der Verstorbenen. Daneben entdeckten sie die Spike-Proteine des Virus in den Schleimhäuten. Dort könnte das Virus die Nähe von Gefäßen zu Nervenzellen ausnutzen, um in das Gehirn vorzudringen. Das Team hat seine Arbeit im Magazin Nature Neuroscience veröffentlicht. Sie ist ein weiterer Anhaltspunkt, um zu klären, wie das Virus Nervenschäden verursacht, die zum Geruchsverlust oder starker Müdigkeit führen. Bei der Frage, ob eine Schmetterlingsart eine Pflanze befällt, lautet ein entscheidender Faktor Ameisen. Das haben amerikanische Forscher am Beispiel einer Bläulingsart untersucht. Die Raupen des Schmetterlings ernähren sich von Luzernen im Nordwesten der USA. Die Nutzpflanze wurde dort erst vor etwa 200 Jahren eingeführt. Die Schmetterlinge befallen sie seitdem nicht gleichmäßig, sondern verschonen manche Beete komplett. Um herauszufinden, warum das so ist, sammelten die Forscher Daten zum Klima, chemischen Stoffen der Pflanze und zu Insekten. Im Magazin Science Advances schreiben sie nun, der entscheidende Faktor ist das Vorhandensein von Ameisen. Die ernähren sich von Sekreten der Larven und schützen sie im Gegenzug. Die Arbeit könnte dabei helfen, Schädlinge besser zu verstehen und somit zu bekämpfen.
Soweit die Wissenschaftsmeldung von und mit Piotr Heller. Und vor uns liegen die kürzesten Tage und die längsten Nächte des Jahres. Dirk Lorenzen über das Planetentreffen des Jahres und die Sonnenwende.
Sternzeit, 30. November, der Sternenhimmel im Dezember. Vor uns liegen die kürzesten Tage und längsten Nächte des Jahres. Am 21. Dezember ist Wintersonnenwende. Die Sonne läuft dann für uns so tief über den Himmel wie sonst nie. In der Mitte Deutschlands steht sie nur 8 Stunden über dem Horizont. An der Grenze zu Dänemark dauert der Tag sogar nur 7 Stunden und 15 Minuten. Die langen Dezembernächte beginnen mit dem Himmelsereignis des Jahres. Ebenfalls am 21. überholt der Riesenplanet Jupiter den Ringplaneten Saturn. Während des ganzen Monats ist die Annäherung der beiden kurz nach Sonnenuntergang tief am Südwesthimmel zu verfolgen. Kurz vor Weihnachten sind sich Jupiter und Saturn so nahe, dass sie für das bloße Auge fast zu einem Lichtpunkt verschmelzen. Mars, unser äußerer Nachbarplanet, steht noch immer recht hell im Sternbild Fische. Die Venus, unser innerer Nachbar, zeigt sich noch als Morgenstern vor Sonnenaufgang. Am 12. und 13. Dezember leistet ihr die Mondsichelgesellschaft. Am Abend des 17. steht der zunehmende Mond in der Nähe von Jupiter und Saturn. Am 23. Dezember zieht der Halbmond an Mars vorbei. Am westlichen Firmament erinnert in den ersten Abendstunden noch das Sommerdreieck an die heiße Jahreszeit. Im Süden dominieren die Herbstfiguren mit Pegasus und Andromeda. Noch vor Mitternacht sind die Wintersternbilder rund um Orion im Südosten zu bestaunen. Gegen Morgen prangen dann Löwe, Jungfrau und Bootes im Süden und machen klar, dass nach jedem Winter auch ein Frühling kommt.
Wirtschaft und Gesellschaft stellt ab 17.05 Uhr die Einigung auf eine Homeoffice-Pauschale vor. Und ein weiteres Thema ist der Digitalgipfel der Bundesregierung und die Frage Digitalisierung, Energiefresser oder Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Und das war Forschung aktuell, am Mikrofon heute Uli Blumenthal.